Hier ist das erste deutsche Fernsehen mit der Tagesschau. Guten Abend, meine Damen und Herren. Ich begrüße Sie zur Tagesschau. Die SPD will die Regulierung der Finanzmärkte zu einem Hauptthema im Bundestagswahlkampf machen. Das Konzept dafür hat der frühere Bundesfinanzminister Steinbrück ausgearbeitet, der auch als möglicher Kanzlerkandidat gilt. Heute stellte Steinbrück seine Pläne für eine Bankenreform in der Fraktion vor. Kernpunkte: Das riskante Investmentbanking soll vom Privatkundengeschäft getrennt werden. Darüber hinaus will Steinbrück einen Rettungsfonds für Banken installieren, den diese selber finanzieren.
Lange hat Ex-Finanzminister Peer Steinbrück an seinem Konzept zur Reform der Finanzmärkte gearbeitet und wollte es noch etwas zurückhalten. Doch heute sickerten immer mehr Details durch. Steinbrück gab sein Schweigen auf. Im Kern will die SPD die Finanzmärkte noch stärker regulieren.
Die Banken haben auch sehr viel Vertrauen verloren. Und deshalb, denke ich, sind wir gut beraten, gemeinsam nach Spielregeln zu suchen, wie wir die Exzesse auf den Finanzmärkten vermeiden können und eindämmen können.
Konkret schlägt Ex-Finanzminister Steinbrück vor, Universalbanken wie die Deutsche Bank aufzuspalten in Geschäftsbanken für das Kredit- und Einlagengeschäft und Investmentbanken für Aktiengeschäfte. Außerdem sollen künftig die Banken einen eigenen Rettungsfonds aufbauen von mindestens 150 Milliarden Euro, um sich im Notfall auch selbst zu retten. Die Finanzlobby lehnt aber eine mögliche Zerschlagung der Universalbanken ab.
Auch der Mittelstand braucht dringend die Dienstleistungen des sogenannten Investmentbankings. Das sind nämlich oft ganz profane Absicherungsgeschäfte gegen Preisrisiken auf den Rohstoffmärkten.
Und für die Union ist Steinbrücks Konzept durch die Politik der Koalition längst überholt.
Denn alles, was er vorgelegt hat, ist entweder bereits bei uns umgesetzt, ist derzeit im europäischen Abstimmungsprozess oder wird auf der internationalen Ebene intensiv diskutiert.
Nach dem Willen der SPD soll auch der Normalbürger nicht über seine Verhältnisse leben. Der Bau eines Eigenheims oder der Kauf einer Wohnung soll nur noch bis zu einer Obergrenze von 80% mit Krediten finanziert werden dürfen.
Peer Steinbrück macht damit seinem Finanzkonzept weiter, wo er 2009 als Finanzminister aufgehört hat. Er will die Banken als Verursacher der Finanzkrise stärker in die Pflicht nehmen. Und die SPD möchte dem Wähler signalisieren, im Falle einer Regierungsübernahme soll nicht nur der Bürger für die Kosten der Krise zahlen.
Mehr zum Thema finden Sie auf tagesschau.de. Wir erklären ausführlich die wichtigsten Eckpunkte von Steinbrücks Konzept. EZB-Präsident Draghi hat den Kurs der Notenbank in der Euro-Schuldenkrise gegen Kritik verteidigt. Beim Tag der deutschen Industrie in Berlin sagte Draghi, alle Maßnahmen der Europäischen Zentralbank seien darauf ausgerichtet, Stabilität zu erreichen. Die EZB hatte angekündigt, unbegrenzt weitere Anleihen aus Krisenstaaten zu kaufen gegen den Widerstand der Bundesbank. Draghi sagte, das größte Risiko wäre es gewesen, nicht zu handeln. Im Streit innerhalb der Koalition über das Betreuungsgeld sind Union und FDP um Schadensbegrenzung bemüht. Beide Seiten betonten ihren Willen zur Einigung, auch wenn sich noch keine Lösung abzeichnet. Die FDP hatte es abgelehnt, den jüngst ausgehandelten Kompromiss zwischen den Unionsparteien mitzutragen. Damit ist die Diskussion über die Familienleistung wieder voll entbrannt. Die Oppositionsparteien forderten, auf das Vorhaben endgültig zu verzichten.
Noch immer ist bei der FDP die Faust geballt. Der Streit über das Betreuungsgeld noch nicht vom Tisch. Die Liberalen fühlen sich bei der inhaltlichen Ausgestaltung übergangen. Versuche am Tag nach dem großen Krach, den Ärger herunterzuspielen.
Selbstverständlich handelt die Unionsfraktion untereinander. Es war bisher auch nicht üblich, dass ihre Gespräche durch mich moderiert wurden.
CDU und CSU hatten einen Kompromiss gefunden. Auf Wunsch der CDU waren verpflichtende Vorsorgeuntersuchungen und Anreize zur privaten Altersvorsorge vereinbart worden, jedoch ohne die FDP mit einzubinden.
Vielleicht hätte sein können, dass man vielleicht vorher noch eine Stunde miteinander redet oder nachher vielleicht jedenfalls schneller miteinander redet. Das mag alles sein. Ich glaube, wichtig ist jetzt, dass alle Beteiligten gesagt haben, wir werden dieses Problem lösen.
Diese Lösung wollte CSU-Chef Seehofer im Oktober auf dem Parteitag präsentieren. Er hatte zwischenzeitlich mit dem Koalitionsbruch gedroht, wenn das Betreuungsgeld nicht kommt. Heute schätzt er die Chancen auf eine Einigung als ungewiss ein.
Jetzt heißt die Therapie erstmal reden. Ich kann Ihnen nicht sagen, wie das ausgeht. Aber was jetzt gefragt ist, sage ich nochmal, ein hohes Maß an Geduld und starke Nerven.
Die Koalition werde an diesem Streit nicht zerbrechen, sagen die Beteiligten. Dennoch muss der Zeitplan für das Betreuungsgeld geändert werden. Die geplante Abstimmung Mitte Oktober im Bundestag wird erneut verschoben.
Das Betreuungsgeld sollen Eltern von Ein- und Zweijährigen bekommen, die ihre Kinder nicht in eine Kita schicken. Das hält die Arbeiterwohlfahrt für genau den falschen Weg und beruft sich auf eine Studie zur Kinderarmut. Diese zeigt, dass gerade benachteiligte Kinder Anlaufstellen wie Kitas brauchen, um einen Weg aus der Armut zu finden. Im Auftrag der AWO wurden 900 Kinder 15 Jahre lang begleitet.
Unbeschwertes Spielen, Essen, musische Ausbildung, Nachhilfe. Arme Familien nehmen die kostenlosen Angebote von sozialen Einrichtungen wie dem Jonashaus in Berlin gern an. Das erleichtert den Start ins Leben, wenn das Geld fehlt. Grundsätzlich gilt, ein Aufstieg ist möglich. Also arme Kinder werden nicht zwangsläufig zu armen Jugendlichen, sagt die Langzeitstudie.
Die Hälfte der armen Kinder sind nach wie vor arm. Sie leben in sehr schwierigen Lebensverhältnissen. Die andere Hälfte ist aus diesen Verhältnissen herausgekommen.
Die Hälfte also kann sich aus der Armut befreien. Dabei besonders erfolgreich, und das ist die Überraschung, sind arme Jugendliche mit Migrationshintergrund. Die besuchen beispielsweise häufiger das Gymnasium und Gesamtschulen als arme Jugendliche deutscher Herkunft. Die Wohnumgebung ist besser. Sie rauchen und trinken weniger, sind subjektiv zufriedener. Migration an sich ist noch kein Armutsrisiko.
Da sind oft noch Familien, die zusammenhalten, wo ein soziales Netzwerk auch existiert. Es ist häufiger, wenn eine Mutter alleinerziehend ist oder auch ein Vater alleinerziehend ist, was auch vorkommt. Und dann, wenn dann die finanzielle Not dazu kommt,
dann ist eine erfolgreiche Zukunft des Kindes gefährdet. Im Jonashaus arbeiten Lehrer und Erzieher eng zusammen. Genau das fordern die Verfasser der Studie vom Staat. So werde das Kind optimal gefördert, unabhängig davon, ob die Familie arm oder reich ist.
Die Bundesregierung will die Beschneidung von jüdischen und muslimischen Jungen erlauben, wenn sie medizinisch fachgerecht vorgenommen wird. Das Bundesjustizministerium hat Eckpunkte für eine gesetzliche Regelung ausgearbeitet. Der Entwurf liegt im ARD-Hauptstadtstudio vor. Danach bleibt der Eingriff zwar eine Körperverletzung, wenn die Eltern einwilligen, wäre er aber nicht rechtswidrig und damit nicht strafbar. Hintergrund der Gesetzespläne ist ein Urteil des Landgerichtes Köln, das die Beschneidung eines Vierjährigen als Körperverletzung gewertet hatte. Erstmals seit seinem Ausscheiden aus dem Bundestag ist Altkanzler Kohl wieder in die Unionsfraktion gekommen. Anlass des Besuchs ist der Beginn seiner Kanzlerschaft vor 30 Jahren. Vor den Abgeordneten rief Kohl dazu auf, Europa weiter auszubauen. Kohl war am 1. Oktober 1982 erstmals zum Kanzler gewählt worden. Er stand 16 Jahre an der Spitze der Bundesregierung.
Hier war Helmut Kohl zum letzten Mal vor 10 Jahren gewesen. Heute begrüßte die Fraktion ihn mit Beifall. Die Parteispendenaffäre haben die meisten ihm längst vergeben. Damals hatte er die Spendernamen verschwiegen und die Union in ihre schwerste Krise gestürzt.
Ich glaube, dass er in der Spendenaffäre von seiner eigenen Partei, der CDU, zu hart behandelt worden ist und dass da auch viel Heuchelei dabei war. Und ich habe Respekt vor ihm auch deshalb, weil er jetzt doch wieder die Größe hat, darüber hinwegzusehen und hierher zu kommen.
Vor 30 Jahren, am 1. Oktober 1982, war Helmut Schmidts SPD-FDP-Koalition zerbrochen. Helmut Kohl wurde Bundeskanzler. Seine 16-jährige Kanzlerschaft war geprägt von der deutschen Wiedervereinigung, aber auch von der Einführung des Euro. Das Sprechen fällt ihm inzwischen schwer. Doch in geschlossener Sitzung warb Kohl heute eindringlich für Europa.
Der Appell, auch Kraft zu schöpfen aus dem, was nach der Geschichte unseres Landes keineswegs selbstverständlich war, dass alles, was an Gelingen in den letzten Jahrzehnten wir erleben durften, daraus Kraft zu schöpfen, die Verpflichtung unseres Grundgesetzes, dem Frieden zu dienen, als vereintes Europa, dieser Dienst am Frieden in der Welt, auch das durchzog leidenschaftlich die Worte von Helmut Kohl.
Beeindruckt von Kohl vor allem auch ostdeutsche Abgeordnete.
Helmut Kohl war der prägende Politiker in einer Zeit, der meinen Eltern, meinen Großeltern, meiner Familie und auch mir Hoffnung machte, dass ein Zusammenwachsen von Deutschland möglich ist.
Übermorgen wird die CDU den Altkanzler noch einmal mit einem Festakt ehren.
Der Bürgerkrieg in Syrien fügt immer mehr Kindern schwere seelische und körperliche Schäden zu. Sie würden als menschliche Schutzschilde missbraucht, gequält und gefoltert, heißt es in einem Bericht der Organisation Save the Children. Darin kommen syrische Flüchtlingskinder zu Wort. Viele hätten Eltern, Geschwister und Freunde sterben sehen und seien vom Anblick der Gräueltaten traumatisiert. Die Gewalt in Syrien hat auch den ersten Tag der UN-Generaldebatte geprägt. Die Situation werde mit jedem Tag schlimmer, mahnte UN-Generalsekretär Ban und warnte, der Konflikt bedrohe den internationalen Frieden. Ernste Töne schlug auch US-Präsident Obama an. Neben dem Syrien-Konflikt nahm der Atomstreit mit dem Iran eine wichtige Rolle in seiner letzten großen außenpolitischen Rede vor der Präsidentschaftswahl ein.
Bei den Vereinten Nationen in New York jagte heute eine Vorfahrt eines Staatschefs die andere. Die Sicherheitsvorkehrungen waren enorm. Auch wegen US-Präsident Obama, der in Begleitung seiner Gattin kam. Seine Rede wurde heute mit Spannung erwartet. UN-Generalsekretär Ban Ki-moon mahnte zum Auftakt der Generalversammlung die Vereinten Nationen zur Einigkeit und er meinte damit besonders den Weltsicherheitsrat. Dann sprach der amerikanische Präsident, forderte gegenseitige Toleranz auch bei unterschiedlichen Religionen und politischen Meinungen und schließlich kam er zu Syrien. Die Zukunft in Syrien darf nicht einem Diktator gehören, der sein Volk umbringen lässt. Es ist ein Regime, das seine Kinder foltert und Wohnungen zusammenschießt. Dann wandte er sich mit besonderer Schärfe dem Iran zu. Ein nuklear bewaffneter Iran kann nicht mehr kontrolliert werden. Er würde mit der Auslöschung Israels drohen, die Stabilität der Region und der Weltwirtschaft gefährden. Die Vereinigten Staaten werden tun, was sie müssen, um den Iran daran zu hindern, eine Atomwaffe zu erlangen. Mit seinen scharfen Worten zu Syrien, besonders aber zu Iran, wird Präsident Obama die Debatte in New York prägen. Morgen wird der iranische Präsident Ahmadinejad antworten. Nach seinen bisherigen Auftritten in New York zu urteilen, wird er Israel erneut das Existenzrecht absprechen. Bei solchen Worten haben im letzten Jahr viele Delegationen den Saal verlassen, darunter auch die deutsche.
China und Japan haben sich im Streit um eine Inselgruppe im Ostchinesischen Meer an einen Tisch gesetzt. Japans Vizeaußenminister Kawai war heute zu Gesprächen in Peking. Neben diesen beiden Ländern erhebt mittlerweile auch Taiwan Anspruch auf das Fisch- und rohstoffreiche Gebiet. Das hat die Lage vor den Inseln verschärft. Trotz Warnungen der Küstenwache drangen heute taiwanesische Boote in japanische Hoheitsgewässer ein und wurden mit Wasserkanonen vertrieben. Die Regierung in Tokio hatte kürzlich 3 der Inseln gekauft und damit die Krise ausgelöst. Zugfahren wird teurer. Die Deutsche Bahn erhöht ihre Preise zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember um durchschnittlich 2,8%. Sie begründet das mit den gestiegenen Energiepreisen. Die einfache ICE-Fahrt von Hamburg nach München kostet dann beispielsweise 139 Euro, 4 Euro mehr als bisher. Auch die Bahncards werden teurer.
Ein Brand in einem Düngemittellager auf dem Krefelder Hafengelände hat heute einen Großalarm ausgelöst. Mehr als 300 Feuerwehrleute waren im Einsatz. Zeitweise musste die Schifffahrt auf dem Rhein unterbrochen werden. Analysen des Landesumweltamtes hätten ergeben, dass keine Gefahr für Menschen in der Umgebung der Fabrik bestehe, so ein Behördensprecher. Die Löscharbeiten dauern zur Stunde noch an. Die Ursache des Feuers ist weiter unklar.
Wer Romantik ausschließlich mit lieblicher Stimmung verbindet, dem eröffnet die Herbstausstellung im Frankfurter Städelmuseum eine neue Perspektive. Unter dem Titel »Schwarze Romantik« sind 200 Werke zu sehen, die sich mit menschlichen Abgründigen beschäftigen, mit Albträumen und Unheimlichem, mit der Faszination des Grauens. Mit dabei sind Exponate von Caspar David Friedrich, Francisco de Goya und Salvador Dalí. Und nun die Wettervorhersage für morgen Mittwoch, den 26. September.
Über dem Nordwesten Deutschlands liegt kühle Luft, über dem Südosten warme Luft. An dieser luftnassen Grenze und nordwestlich davon regnet es morgen gebietsweise. Ab Donnerstag setzt sich dann auch im Südosten kühlere Luft durch. In der Nacht regnet es hier und da, zunächst in einem Streifen zwischen Oberrhein und Ostsee, später im Westen und Nordwesten. Am Tag ist es im Osten und Südosten freundlich, hin und wieder ziehen Wolkenfelder vorbei, sonst ist der Himmel meist wolkenverhangen und es regnet gebietsweise, auch einzelne Gewitter sind möglich. Der Wind wird schwach bis mäßig, in den Alpenhochlagen Föhnsturm. In der Nacht 13 Grad an der Oder und 6 Grad im Allgäu. Am Tag 12 Grad bei Regen im Norden und bis 27 Grad in Südbayern. Am Donnerstag zwischendurch freundliche Momente, in der Nordwesthälfte einzelne Schauer, im Südosten regnet es ab und an. Am Freitag wechseln Sonne und Wolken einander ab und es fallen einzelne Schauer. Am Samstag unbeständiges Wetter, vor allem im Norden und Westen ist es windig und es fallen Schauer.
Wir sind wieder für Sie da um 22.15 Uhr mit Ingo Zamperoni. Die Tagesthemen berichten, was der Besuch Helmut Kohls in der krisengeplagten Unionsfraktion ausgelöst hat und zeigen, wie sehr Kinder unter dem Krieg in Syrien leiden. Ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend.